Ich darf Sie ganz herzlich zum heutigen Weihnachtsvortrag begrüßen und freue mich, dass der Saal so wie in den letzten Jahren wieder ganz voll geworden ist. Das freut uns sehr. Heute in 14 Tagen ist der Heilige Abend und eine Woche später ist das Jahr zu Ende. Es ist wieder sehr schnell gegangen heuer. Man spricht von der ruhigsten Zeit des Jahres. Ich weiß nicht, wie es bei euch und Ihnen ist. Bei mir ist sie mäßig ruhig, um nicht zu sagen, es ist fast die lauteste Zeit geworden. Und wenn ich Zeit zum Nachdenken habe, und die nehme ich mir dann doch dann und wann, auch oder gerade vor Weihnachten, dann habe ich oft den Eindruck, dass das Wichtigste, warum wir eigentlich Weihnachten feiern, weitestgehend auf der Strecke mittlerweile geblieben ist. Als christliche Gemeinde Everding möchten wir eines ganz bewusst machen, nämlich Jesus Christus, der vor 2000 Jahren geboren ist und ein Leben 33 Jahre lang auf dieser Erde geführt hat und sogar sein Testament hinterlassen hat, diesen Jesus wieder in die Mitte zu rücken. Er, der auf die Welt kam, um, wie er selber gesagt hat, viele zu retten, nämlich alle jene, die dafür bereit waren und die ihn darum gebeten haben. Das ist eigentlich auch der Zweck unserer heutigen und jener Veranstaltungen in den letzten Jahren, zu der ich Sie noch einmal ganz, ganz herzlich begrüße und mich freue, dass Sie heute gekommen sind. Unlängst habe ich einen Abendspaziergang, nicht ganz freiwillig, nämlich mit dem Hund durch Everding, absolviert auf, hätte ich mal gesagt, Anordnung meiner Frau, auf Wunsch meiner Frau, aber es hat mir auch sehr gut getan. Und wie ich durch eine sehr bekannte Wohnstraße, schöne Wohngegend unserer schönen Stadt gekommen bin, ist auf einmal ein Auto von mir gestanden, wo auf dem Heckfenster ganz groß ein Spruch geprangt hat, und zwar hat der geheißen: Nichts ist für die Ewigkeit. Aber ich mir dachte, das ist interessant, ich habe gerade ein bisschen darüber nachgedacht, was könnte ich heute in der Einleitung, welchen Gedanken könnte ich bringen, und da lese ich das auf dem Auto ganz groß, normal steht immer Zeltfest oder irgendwas, und da ist auf einmal gestanden: Nichts ist für die Ewigkeit. Dann habe ich überlegt, was kann denn der Besitzer des Autos, der Halter des Autos hier gemeint haben? Wahrscheinlich, wenn ich ihn nicht falsch interpretiere, etwas in die Richtung, dass nichts oder fast nichts bleibt in unserem Leben, dass möglicherweise in ein paar Jahren, beim einen kürzer, beim anderen länger, alles aus und vorbei ist, dass diese Welt und wir keine Zukunft haben, damit auch keine Hoffnung. Letztlich auch keine Verantwortung für das, was wir getan oder nicht getan haben. Schon gar kein Leben nach dem Tod. Alles ist relativ und alles ist zeitlich. Das war so die Botschaft, die auf diesem Heckfenster für mich gestanden ist. Und dann ist mir gleichzeitig eine Aussage von Petrus eingefallen, den Sie ja alle kennen, einer der Jünger Jesu, einer, der Temperament gehabt hat, der auch Fehler gehabt hat, wie wir wissen, aber einer, der leidenschaftlich Jesus nachfolgte. Und im Johannesevangelium gibt es zwei Verse im Kapitel 6, wo es um ein ähnliches Thema geht, aber im Gegensatz zu unserem Autobesitzer meint Petrus ganz etwas anderes. Ich darf die zwei Verse vorlesen, Johannes 6, 67 und 68. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Welcher Kontrast zur Botschaft auf dem Auto. Aber gleichzeitig ein sehr hoher Anspruch, der es wert ist, glaube ich, geprüft zu werden. Und um das geht es ein bisschen. Stimmt denn das? Es ist schnell hingesagt. Aber was steckt dahinter? Ich möchte Sie heute einladen, nach dem Weihnachtsvortrag vielleicht eine Frage für sich selber zu beantworten, ganz im Stillen bei sich, nämlich: Wer und was ist dieser Jesus, dessen Geburt wir in den nächsten Wochen oder in 14 Tagen feiern, für mich ganz persönlich in meinem Leben? Wir hören jetzt noch ein Lied des Chores und anschließend die Weihnachtsbotschaft, dieses Mal von Heimo Wahler. Vielleicht zwei, drei Worte zu seiner Person. Er ist ein Steirer, der den Weg nach Oberösterreich gefunden hat, ins wunderschöne Everding und seit vielen Jahren hier mit seiner Familie, seiner Frau und seinen Kindern wohnt. Er ist Professor, nicht für Theologie und Dogmatik, damit kann er nicht dienen, aber für Englisch, Deutsch und Marketing, und das ist ja auch etwas. Er ist nicht nur ein guter, mittlerweile langjähriger Freund meiner Familie und von mir, sondern etwas, was ich an ihm sehr sehe seit vielen Jahren. Er ist nämlich einer, der sich einmal vor Jahren dafür entschieden hat, durch dieses Leben mit Jesus zu gehen. Und er ist auch mittlerweile ein guter Kenner des Neuen Testaments. Wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag.
Ja, danke für die kurze Einleitung, für die Vorstellung. Es stimmt, Everding, Oberösterreich ist meine Wahlheimat. Und ich kann nur sagen, ich fühle mich sehr wohl, auch wenn ich nicht unbedingt ein gelernter Everdinger bin, so wie zum Beispiel Erhard. Aber ich hoffe, das trägt heute nichts zur Sache bei, sondern wir wollen uns ja heute mit einem sehr interessanten Thema auseinandersetzen. Sie sind einer Einladung gefolgt und freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und zwar mit dem Titel Weihnachten, das Fest der Hoffnung. Und ich denke, das ist ein unwahrscheinlich zentrales Thema, gerade wenn man sich mit dieser Materie, mit diesem Stoff etwas genauer auseinandersetzt mit Weihnachten. Gleichzeitig aber, und das weiß ich doch schon aus Erfahrung, bin ich schon alt genug, wird sehr häufig gerade das Thema Hoffnung, wenn es zum Beispiel in Bezug auf das Christentum angewandt wird, irgendwie so in ein Eck gedrängt. Man hat irgendwie den Eindruck, wenn man mit Leuten spricht und sagt, man hat eine Hoffnung, dass Jesus Christus zum Beispiel tatsächlich wiederkommen wird, dass Gott tatsächlich manches in diesem Leben verändern kann oder auf dieser Welt, dann hat man oft den Eindruck, Menschen sehen das irgendwie so, naja, das sind so die armseligen Leute, die Bedürftigen. Vielleicht teilweise schon ein bisschen, sagen wir, mental ganz leicht irgendwie unterzubewerten, weil sie eine Hoffnung haben, die irgendwie mit der Realität ja offensichtlich nichts zu tun hat. Diese Hoffnung, so meinen viele, ist irgendwie nur so ein schwacher Rettungsanker. Vielleicht so ein Halm, nach dem vielleicht manche noch greifen, die sonst halt im Leben nichts haben. Ich erlaube mir deshalb in meiner Einleitung ganz allgemein mal über Hoffnung zu sprechen, bevor ich dann über die christliche Hoffnung zu sprechen komme. Und vielleicht auch mit Ihnen, und da darf ich Sie einladen, mit mir einfach sich genauer Gedanken zu machen, woraus besteht denn Hoffnung? Worauf ist unsere christliche Hoffnung gegründet? Also wenn ich zum Beispiel das ganz allgemein einmal anpacke, das Thema, dann fällt mir mit einem Blick in die Geschichte Folgendes auf. Ich habe im Gespräch mit Freunden sehr häufig vom Jahr 1956 gehört. Das Jahr 1956, gibt es Jahrgänge 1956 hier erinnern? Ja, ich bin nicht überrascht, es sind einige. Und jetzt darf ich Ihnen sagen, warum mir das Jahr 1956 hier als Beispiel dienen soll. Diejenigen, die gelernten Österreicher unter uns sozusagen, die sich mit der Geschichte Österreichs ein bisschen befasst haben, wissen, dass das Jahr 1955 für das österreichische Volk eine Art Wendejahr war. Ja? Die Besatzungsmächte haben das Land verlassen, Österreich ist wieder voll geeinigt gewesen, wir hatten ja die verschiedenen Besatzungszonen, und vor allem wissen wir auch, nach langer, langer Zeit, nach einem wirklich furchtbaren Weltkrieg, nach furchtbarer Unterdrückung, nach eben dieser Besatzungszeit, hatte plötzlich das Volk wieder eine Perspektive. Wirtschaftlich zeichnete sich ein Aufschwung ab. Und was passierte im Jahr 1955? Und dann kommen wir auf die 56er Jahrgänge. Die Leute schöpften Hoffnung. Sie schöpften Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und diese Hoffnung hat sich praktisch geäußert. Man war zeugungsbereit. Ja, so seltsam das auch klingt, aber das hat man tatsächlich festgestellt. Die Leute, nachdem sie endlich wieder sagten, es geht bergauf, wir haben wieder eine Perspektive, wir haben eine Chance, wir sehen uns darauf hinaus, dass unsere Nachkommen eine bessere Welt vorfinden, das hat viele dazu veranlasst, tatsächlich wieder Kinder zu zeugen. Was will ich damit sagen? Wir merken, dass Hoffnung, und wir werden dann verschiedene Arten von Hoffnung auch kennenlernen, durchaus mit Analyse zu tun hat. Durchaus damit zu tun hat, dass man intensiv zum Beispiel auch die verschiedenen Umstände, in diesem Fall waren es die politischen Umstände, die wirtschaftlichen Umstände, gesellschaftliche Umstände, dass man sich die sehr, sehr genau ansieht und dann sozusagen Hoffnungen auch hat plötzlich und Entscheidungen trifft, weil man plötzlich sagt, da könnte sich was Positives ausgehen, da könnte was herausschauen. Hoffnung, in diesem Fall zumindest, war nicht rein nur illusionär, war nicht nur sozusagen irgendwo eine Augenblickslaune. Ein zweites Beispiel. Das Jahr 2009, das ist jetzt um einiges näher, wird auch vielen von Ihnen wahrscheinlich noch sehr, sehr gut in Erinnerung sein. Wir wissen, dass das Jahr war, als in Amerika Barack Obama zum Präsidenten wurde. Und es ist ganz erstaunlich, und damit habe ich hier vielleicht einen kleinen Konnex, dass renommierte amerikanische Zeitungen damals von einem Phänomen schrieben, nämlich dem sogenannten Hope Sex. Ja? Und das sagt ja letztlich auch nichts anderes, als dass hier wieder die Bereitschaft da war, irgendwo auch im Blick auf eine bessere Zukunft, sich sozusagen auf ein intimes Leben, auch mit der Option natürlich auf Nachwuchs einzulassen. Warum sage ich das? Weil wir wissen, dass 2008 die Welt eigentlich von einem ganz schlimmen Phänomen getroffen wurde. Ja, von einer ziemlich schlimmen Wirtschafts- und auch Finanzkrise. Wir leiden heute teilweise noch ein bisschen darunter, aber die Stimmung weltweit war unwahrscheinlich negativ. Man kann sagen, am Boden waren viele zerstört. Ja, viele haben wirklich sehr, sehr viel Geld verloren und gleichzeitig wusste man auch nicht in diesem Jahr, speziell 2008, wie es weitergehen würde. Und dann aber plötzlich gab es eben dieses Phänomen in den USA. Ein neuer Präsident stand da vorne, der speziell in seinem Wahlkampf viele Leute beeindruckte. Und plötzlich traute man ihm zu, ja, dieser Mann, der kann es richten. Natürlich, vielleicht kann man sagen, die Umstände waren nicht unbedingt so stark, gell, in Bezug auf eine positive Zukunft eingestellt. Aber ein zweites Phänomen kam hinzu, es handelte sich um den ersten schwarzen amerikanischen Präsidenten. Hier hatten viele von vornherein das Gefühl, jetzt sozusagen sei irgendwas in Erfüllung gegangen, wovon die Menschen eigentlich lange Zeit geträumt hatten. Nämlich die Gleichberechtigung, gell, unter den Amerikanern. Dass endlich auch ein Schwarzer die Möglichkeit hatte, Präsident in diesem Staat zu werden. Und all diese Elemente, diese Zeichen, könnte man sagen, haben sich vereinigt dazu, dass plötzlich Leute wieder Hoffnung geschöpft haben. Und es kam eben tatsächlich auch zu diesen Äußerungen. Ja, Hoffnung an und für sich ist ein Thema, mit dem man nicht spielen darf. Ich habe jetzt zwei positive Beispiele genannt. Das eine, könnte man sagen, gründete tatsächlich, gell, auf sehr fundierte Entscheidungen. Das zweite war vielleicht emotionaler. Wir wissen aber genauso aus der Geschichte, dass es Hoffnungen gab, die enttäuscht wurden. Und zwar schlimm enttäuscht wurden. Man könnte jetzt einen geschichtlichen Exkurs machen, aber das habe ich natürlich nicht vor. Wenn man zurücksieht in das Jahr 1929, Börsenkrach. Wenn man zurückblickt in das Jahr 1933, Hitler kam in die Macht. Wenn man zurückblickt in das Jahr 1945, als plötzlich eine Ideologie zusammenbrach. Und da ich auch Deutschlehrer bin, habe ich mich mit einigen Schriftstellern immer auch auseinandergesetzt, unter anderem Gerhard Ammannshauser, ein Salzburger, der 1927 geboren wurde. Und er hat ihm seine Jugend beschrieben und gesagt, er war ein Hitlerjunge, war in der Hitlerjugend, hat sich dort aufgehoben gefühlt, hat sozusagen eine Ideologie präsentiert bekommen, ein Weltbild präsentiert bekommen. Und 1945 stand er vor den Scherben dieses Weltbilds. Ja? Und nicht nur er alleine, sondern zigtausende andere, Millionen andere. Ja? Der Schock war so tief, dass eine ganze Generation jedwedige Hoffnung verloren hatte. Teilweise resignierte und teilweise eben keinen Ausblick, keinen positiv gestimmten Ausblick auf die Zukunft mehr hatte, zumindest damals. Ja? Man musste wieder vieles aufbauen. Das hat sich Gott sei Dank, wie wir vorher gehört haben, gebessert. Wolfgang Borchardt zum Beispiel, der berühmte Autor, der sehr, sehr jung verstarb, also ich glaube nur Mitte 20 war er, als er verstarb, auch letztlich ein Kriegsgeschädigter, der hat das sozusagen hinausgeschrieben, als Schrei, als Klage, dass man seiner Generation die Jugend geraubt hatte. Wenn ich jetzt zum Beispiel die jungen Leute vor mir sehe, dann denke ich, ja, da sitzt man zumindest da mit einer großen Hoffnung und kann sagen, ich investiere etwas in mein Leben und dann habe ich die Hoffnung, dass dabei etwas rausschaut. Damals gab es eine Generation, die sagte, eigentlich wurde mir diese Jugend gestohlen. Hoffnung, würde ich jetzt mal behaupten, ist etwas ganz Zentrales in unserem Leben. Hoffnung kann unwahrscheinlich motivierend sein. Und wenn man hineinschaut in das Leben vieler Menschen, die Hoffnung hatten oder Hoffnung haben, dann kann man sich nichts Positiveres vorstellen als diesen Energieschub, der zum Beispiel durch Hoffnung ausgelöst wird. Menschen sind bereit, sich zu investieren, auch in soziale Projekte. Es geht ihnen auch persönlich besser. Sie sind weit davon entfernt, in irgendeine Depression oder vielleicht irgendwo in eine negative Gestimmtheit hineinzusinken, sondern es ist etwas, was ihre Persönlichkeit stabilisiert. Deshalb die Frage, wenn wir zum Beispiel jetzt im Zusammenhang mit Weihnachten, wenn wir im Zusammenhang mit dem Neuen Testament von Hoffnung sprechen, dann ist es mir sehr wichtig, diese Voraussetzungen zu verstehen. Hoffnung ist nicht etwas, wo man irgendwie leichtfertig damit umgehen darf. Schon gar nicht als gläubiger Mensch. Ich kann mich hineinspinnen in Dinge. Ich kann mir Dinge irgendwie vorstellen. Aber wenn sie nicht auf etwas Realem fußen, dann hat das alles keinen Sinn. Ja, dann bin ich einfach nur ein Spinner und irgendwann vielleicht einmal psychisch krank und tatsächlich in einer gewissen Form auch gestört und brauche Hilfe. Das heißt, auch die christliche Hoffnung muss fundiert sein und muss möglichst auch differenziert sein, muss ausgewogen sein, muss eine Basis bieten, wo ich sagen kann, ja, da habe ich tatsächlich etwas, worauf ich mich stellen kann, worauf ich mein Leben bauen kann. Ich darf Ihnen deshalb eine erste Stelle vorlesen, und zwar aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 7. Diejenigen, die vielleicht mitschauen möchten, es handelt sich hier um Johannes den Täufer. Und wir kennen die Geschichte des Johannes einigermaßen gut. Er war gedacht und gesandt, also nicht nur gedacht, sondern wirklich auch gesandt, als derjenige, der den Weg für Jesus Christus vorbereiten sollte. Man stellt sich oft so vor, wenn man diese Geschichte liest und an Johannes den Täufer denkt, ja, besser kann man sich eine Partnerschaft gar nicht vorstellen. Ja? Der hat sozusagen den Weg bereitet, so ähnlich wie er hat heute vielleicht einmal aufgestanden ist, die Einleitung gemacht hat, dann gibt es den Chor und dann gibt es jemanden, der redet. Und das ist irgendwie wie ein Team, wie Teamarbeit. Aber dann plötzlich passiert etwas, was einen überrascht an dieser Stelle. Und zwar, Johannes der Täufer hat Zweifel. Er hat Zweifel, ob Jesus Christus tatsächlich dieser Messias ist, auf den das gesamte Volk wartet. Und er äußert diesen Zweifel auch. Ich lese vorher mal im Lukas Kapitel 7, Abvers 19. Und Johannes rief zwei seiner Jünger herzu und sandte sie zu Jesus und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm gekommen waren, sprachen sie, also zu Jesus gekommen waren, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? In jener Stunde aber heilte er, also Jesus Christus, viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Dass Blinde sehend werden, Lahme gehen, Aussätzige gereinigt werden, Taube hören, Tote auferweckt werden, Armen gute Botschaft verkündigt wird und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Was sagt uns diese Stelle? Sind wir schockiert, dass es Johannes der Täufer gewagt hat, Jesus in Frage zu stellen? Bei genauerer Überlegung nein. Warum? Weil das Volk Israel ganz speziell eine enorm lange Geschichte hatte. Eine mehr als tausendjährige Geschichte. Und zwar, wo es nur darum ging, sich zu fragen, wie wird derjenige sein, den Gott einmal sendet, um sein Volk zu retten? Welche Eigenschaften, welche Voraussetzungen muss dieser Mann haben? Das heißt, jeder, der theologisch nur einigermaßen gebildet war, hatte einen sehr, sehr genauen Gedanken bzw. eine sehr genaue Vorstellung über die Eigenschaften und letztlich auch das Handlungsrepertoire, das dieser Messias einmal aufweisen müsste. Das heißt, man konnte ihn klassifizieren. Es ging nicht darum, sozusagen irgendeinem Dahergelaufenen zu folgen. Man konnte nicht seine ganze Hoffnung, die über Jahrhunderte aufgebaut wurde, in irgendjemanden x-beliebigen investieren. Das musste ein Mensch sein, auf den zig Prophetien zutrafen, auf den man sich verlassen konnte, den man einordnen konnte, wo man rein theologisch, analytisch vorgehen konnte und sagen, ja, das ist der, auf den kann ich mich verlassen, da trifft so vieles dieser Prophezeiungen bzw. Voraussagen zu. Da ist eine Basis gegeben. Und wir sehen, Johannes der Täufer macht hier nichts anderes, er legt einen Kriterienkatalog vor. Er hat einen ganz klaren Kriterienkatalog, ja, aufwachen, Zeit zum Aufwachen. Er hat einen ganz klaren Kriterienkatalog für diesen Messias. Und wie reagiert Jesus? In keinerlei Weise schockiert. Ganz im Gegenteil. Er antwortet, und das ist jetzt natürlich für die Kenner der Bibel eine interessante Stelle, er antwortet eigentlich genau mit Schriftworten, mit Zitaten aus dem Alten Testament. Das heißt, Zitate, die genau auf seine Handlungen zutrafen, die jetzt umgesetzt worden sind. All das, was prophezeit wurde, wurde tatsächlich jetzt von Jesus Christus Schritt für Schritt sukzessive auch umgesetzt. Und das war genau die Antwort, die offensichtlich auch dem Johannes eine gewisse innere Ruhe gegeben hat. Wo er gewusst hat, ja, das ist er. Er hat nicht umsonst gehofft. Er hat nicht seine Hoffnungen auf den Falschen gesetzt. Ganz im Gegenteil, dieser Mann erfüllt genau dieses Programm, das so, so lange Zeit auch von den Propheten verkündigt wurde. Wenn wir uns die Bibel sozusagen jetzt in gekürzter Form, also in zusammengefasster Form anschauen, dann ist die Frage, um welche Hoffnung handelt es sich eigentlich? Was ist die zentrale Hoffnung der Bibel? Ich behaupte, dass die zentrale Hoffnung der Bibel eine Beziehungshoffnung ist. Und zwar eine Beziehung zwischen Gott, dem Schöpfer, und dem Menschen. Und zwar eine harmonische Beziehung. Eine Beziehung, wie sie im Neuen Testament dargestellt wird, als eines Vaters zu seinen Kindern. Wenn wir die biblische Geschichte aufrollen, dann sehen wir am Anfang ein unwahrscheinlich dramatisches Ereignis. Es wird ausgegangen von einem Urzustand, wo diese harmonische Beziehung existierte. Und wo sozusagen auch im Nachhinein eine unwahrscheinlich starke Erinnerung daran existierte. Ja, wenn wir das auch im Neuen Testament ein bisschen sozusagen quer vergleichen, dann sehen wir, die Menschen hatten Freude, sie hatten Frieden im Herzen. Und vor allem taucht noch ein juristischer Begriff auf, nämlich der der Gerechtigkeit, der für das soziale Zusammenleben unentbehrlich war. Und diese Erinnerung trieb diese Leute immer wieder an. Aber eben diese Grundbeziehung wurde verletzt. Und das heißt, dadurch, dass der Mensch sich abgewandt hat, er hat sich abgekehrt von Gott, er hat gesündigt. Und dieses Drama sozusagen spinnt sich richtig so entlang des Alten Testaments und immer wieder merkt man, man versucht diese Beziehung wiederherzustellen. Und es entsteht sogar etwas im Laufe dieser Jahrhunderte, was man heute vielleicht als Offenbarungsliteratur bezeichnen kann, wo der Mensch versucht, Gott wieder ganz neu zu begegnen und Gott auch diesen Menschen entgegentritt, indem er immer wieder mehr sozusagen Aspekte seines Wesens und letztlich auch seines Willens diesen Menschen offenbart. Es war ein sehr, sehr langer Versuch, Gott wieder nahe zu kommen. Und dieser Versuch gipfelt genau in einer Person, nämlich dem sogenannten Messias, dem Christus, dem Gesalbten, wo es heißt, Gott selbst will sich dem Menschen erbarmen. Er will diesen Menschen wieder helfen, sozusagen diese Beziehung wiederzugewinnen. Und dieser Messias ist dem Jesus Christus. Und Weihnachten, und da sind wir jetzt beim eigentlichen Thema, Weihnachten ist genau der Höhepunkt dieser Hoffnung, auf die so viele Menschen so lange gewartet haben, dass endlich dieser Mensch geboren wurde, dass er endlich da war, dass Gott endlich dieses Zeichen setzte. Ja, ich strecke meine Hand aus, ich möchte, dass ihr mir wieder nahe sein könnt. So ähnlich wie es tief in euch drinnen steckt, in eurer Seele, diese Sehnsucht nach mir. Ich möchte sie wieder neu erfüllen. Und zwar durch Jesus Christus. Das ist ein Teil einer ganz wichtigen Hoffnung. Ja, endlich war sozusagen das Signal da, war das Zeichen da, dass Gott diesen Schritt gesetzt hat. Und ein Geheimnis, ein geistliches Geheimnis, könnte man sagen, überhaupt in der Bibel und auch im Neuen Testament ist, dass sich gewisse Hoffnungen immer wieder Schritt für Schritt, etappenweise erfüllen. Dass Jesus Christus geboren wurde, war sozusagen eine wesentliche Etappe. Und als Christen wissen wir, Es gibt mehrere solche wichtige Etappen. Zum Beispiel Ostern, ja, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde. Die Auferstehung, Pfingsten. Und dann gibt es auch Hoffnungen, die nach wie vor auf die Zukunft projiziert sind. Nämlich, die Bibel spricht von der Wiederkunft Jesu Christi. Sie spricht davon, dass es irgendwann einen Zeitpunkt gibt, wo sozusagen Gott alles wiederherstellen wird und hergestellt haben wird. Und dass wir dann in dieser harmonischen Beziehung zu ihm leben werden. Das sind verschiedene Etappen. Und Weihnachten sozusagen ist ein großer Schritt in diese Richtung. Zu Weihnachten wussten die Leute, ja, jetzt ist ein erster Durchbruch geschehen. Beziehungsweise man muss sagen, es wussten damals eigentlich noch sehr wenige Leute. Ja, es war eine Handvoll von Leuten. Wobei sozusagen der Kreis dann immer wieder größer wurde. Wir hören ja auch Geschichten von den sogenannten Magiern, die aufgebrochen sind. Also auch eine unwahrscheinliche Geschichte, obwohl man eigentlich wenig von diesen Leuten weiß. Die sind von irgendwo im Morgenland, heißt es ja, aufgebrochen, weil sie irgendwelchen interstellaren Zeichen gefolgt sind, einem Stern gefolgt sind. Außergewöhnlich. Sie haben sich da so viel davon versprochen. Es heißt von Hirten, die zusammengelaufen sind, die etwas Besonderes gesehen hätten und so weiter. Also es war schon ein großer Aufbruch und viele Menschen machten sich auf, um genau zu erleben, worum es hier ging. Also wenn wir zusammenfassen, dann sehen wir, die christliche Hoffnung ist nicht etwas, was so mir nichts, dir nichts, als letzter Rettungshalm, als letzter Rettungsanker existiert. Wo sich halt Leute anklammern, die sonst nichts mehr im Leben haben, weil sie nicht wissen, wohin. Ganz im Gegenteil. Die christliche Hoffnung ist eine unwahrscheinlich fundierte. Eine, die sich sozusagen über Jahrhunderte lang entwickelt hat, die aufgebaut wurde, die theologisch ausgefeilt wurde, wo so viele Menschen oft lebenslänglich nichts anderes getan haben, als danach zu hungern, von Gott mehr zu verstehen und mehr zu wissen. Und diese Hoffnung, die in ihren Herzen war, irgendwo auch begründet zu sehen. Und das wurde festgehalten. Wenn wir zum Beispiel in der Bibel lesen, dann häufig eben genau aus dieser Motivation heraus, diese Hoffnung, die wir in unserem Herzen haben, uns selbst gegenüber zu rechtfertigen und auch anderen gegenüber und zu verstehen, was Gott möchte, was Gott uns zeigen möchte. Und je versierter jemand ist, sozusagen im Erkennen dieser Zeichen, desto begründeter wird auch seine Hoffnung und seine Zuversicht. Wenn wir zurückgehen auf das Jahr 1955, diejenigen, die zum Beispiel die Zeitzeichen oder die Zeichen der Zeit einigermaßen gut lesen konnten, die hatten wahrscheinlich eine viel festere Hoffnung als andere. Und so ähnlich ist es auch mit der Bibel, so ähnlich ist es auch mit dem Neuen Testament. Je genauer wir verstehen können, welche Verheißungen Gott geschenkt hat, welche Prophetien es gibt, desto subtiler, desto feiner und engmaschiger wird auch unser Verständnis dessen, was Gott eigentlich umsetzt. Ja, man kann es plötzlich erkennen und die Hoffnung, die man hat, wird plötzlich erfüllt und immer wieder in Etappen und das wächst. Und zwar zu einem sehr, sehr großen Gebilde, das wir Glauben nennen. Was ist Glaube? Wenn man Hoffnung genauer sich anschaut, dann ist es nichts anderes als eine Art von Vertrauen. Ein Vertrauen darauf, dass bestimmte Dinge geschehen werden. Es ist ein Vorschussvertrauen. Das griechische Wort für Vertrauen heißt Pistis. Und das kann man genauso übersetzen als Glaube. Und wenn Sie sich fragen, wie kann ich jetzt überhaupt diese christliche Hoffnung für mich gewinnen, dann gibt es wahrscheinlich verschiedenste Auslöser. Ein berühmter englischer Philosoph und Schriftsteller, nämlich C.S. Lewis, hat einmal ein autobiografisches Werk geschrieben, das er benannte Surprised by Joy, überrascht von Freude. Plötzlich war etwas da, was er vorher nicht kannte, eine Freude in seinem Leben. Und diese Freude ging ihm auf den Grund. Und letztlich, wo er hinfand, das war, dass diese Freude ganz stark gespeist wurde durch eine Beziehung zu Jesus Christus. Er hat dann auch zu Jesus Christus gefunden. Wie können wir diese Hoffnung erlangen? Der Grundschritt ist immer, dass ich mich einmal überhaupt auseinandersetze. Dass ich mir anschaue, wie begründet ist zum Beispiel diese Hoffnung, die wir auf Jesus Christus setzen. Es hat Leute gegeben, die haben sich sehr, sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Zum Beispiel mit der Auferstehung Jesu Christi. Josh McDowell ist ein Bekannter, der am Anfang sehr stark an dieser Tatsache der Auferstehung gezweifelt hat und sie widerlegen wollte. Und je mehr sich wissenschaftlich auseinandergesetzt hat mit dieser Frage der Auferstehung, desto mehr hat er für sich persönlich diese Indizien auch entdeckt, die eigentlich für die Auferstehung sprechen. Er hat sich mit diesem Leben Jesu Christi auseinandergesetzt. Und irgendwann war plötzlich auch in ihm ein Vertrauen da. Und zwar ein Vertrauen, das nicht irgendwo willkürlich war, sondern basierte genau auf diesen Tatsachen, die er wissenschaftlich herausarbeitete. Und auch er entwickelte eine Hoffnung auf Jesus Christus und wurde Christ. Es gibt verschiedene Zugänge wahrscheinlich. Es gibt verschiedene Zugänge zu dieser Hoffnung. Aber Hoffnung bedeutet immer auch Vertrauen. Ich muss mich auseinandersetzen. Ich muss schauen, was wird denn hier ausgesagt? Und was ist sozusagen das gesamte Umfeld dieser Aussagen? Kann ich mich darauf verlassen? Kann ich zuversichtlich darauf bauen? Das sind Grundfragen. Und das kann jeder. Wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, was hat diese Hoffnung bewirkt? Ein Beispiel, das ich nur ganz kurz umreißen werde, ein sozusagen Beispiel für christliche Hoffnung, ein Vorbild vielleicht, war Simeon. Wir finden die Geschichte von Simeon im Lukas-Evangelium im zweiten Kapitel. Das war ein Mann, der sein Leben lang auf diese Hoffnung Israels gewartet hat, der gebetet hat. Und was sagt die Schrift über ihn? Wenn wir ganz kurz hineinschauen in das zweite Kapitel des Lukas-Evangeliums. Er wird ganz kurz charakterisiert. Es heißt hier, und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Wenn man sich das Wort gerecht vorstellt, im Zusammenhang mit jemandem, der seine Hoffnung auf Gott gesetzt hat, dann bekommt man sozusagen ein sozialpolitisches Gespür, ein Gefühl dafür, was das Christentum ausmachen kann, wenn es tatsächlich auch gesellschaftsfähig wird und wenn Menschen sich einbringen, die diese Hoffnung im Herzen tragen. Gerecht heißt nämlich nichts anderes, als dass er sowohl intellektuell als auch praktisch verstanden hat, was es bedeutet, für ein Gesamtes da zu sein. Heutzutage ist es in China zum Beispiel so, dass ja im kommunistischen Staat im Grunde genommen keine Religion wirklich erwünscht ist. Auch das Christentum nicht. Nur breitet sich gerade in China das Christentum rasant aus. Die Dunkelziffer derjenigen, die sich zum Christentum bekennen, ist enorm hoch. Und in der Zwischenzeit haben sogar manche Provinzgouverneure erkannt, dass es von Vorteil ist, wenn man Christen tatsächlich für gewisse administrative Aufgaben einsetzt. Warum? Weil gerade in China die Korruption enorm in die Höhe geschossen ist. Ja? Man kann sich fast auf niemanden verlassen. Und man machte diese gewaltige Entdeckung, auf diese Christen kann ich mich verlassen. Die sind ehrlich. Ja? Also wenn die jetzt zum Beispiel eine Buchführung machen oder eine Kontoführung und so weiter, dann kann ich mich darauf verlassen, dass die Zahlen stimmen. Das ist Teil einer Gerechtigkeit. Ja? Das heißt, ich bemühe mich darum, dass das Zusammenleben unter Menschen so funktioniert, dass keiner zu kurz kommt und vor allem, dass ich mich nicht einfach nur selbst bereichere. Dann heißt es auch von ihm, dass er gottesfürchtig war. Gottesfürchtig kann man auch übersetzen als vorsichtig, behutsam. Das war nicht jemand, der einfach hineingetroschen hat, wenn es irgendwie um seinen Vorteil gegangen ist, sondern der immer wieder bedacht hat, was will denn Gott eigentlich in diesem Leben? Was will Gott von mir? Wie möchte Gott, dass diese Gesellschaft aufgebaut wird? Und vor allem in meinem persönlichen Umfeld, was kann ich tun, um irgendwie zum Positiven zu wirken? Das war ein weiteres Charakteristikum und vor allem erwartete, heißt es, auf den Trost. Manchmal, und ich weiß nicht, wie es Ihnen heute ergeht, sind Menschen in einer verzweifelten Lage. Sie wissen weder ein noch aus. Hier haben wir eine interessante Form der Divergenz. Hier ist jemand, wo man allein von diesem Adjektiv oder von diesem Nomen in dem Fall, vom Trost weiß, da muss irgendwo eine leidvolle Geschichte dahinter stehen. Ja, da ist zum Beispiel die leidvolle Geschichte des Volkes Israel. Das könnte man jetzt sehr, sehr lange aufzählen, was da alles passiert ist. und vielleicht auch seine persönliche Geschichte. Aber trotzdem, obwohl etwas Leidvolles da war, hat er diese Hoffnung nicht verloren. Und auch darin liegt, denke ich, eine ganz wesentliche Botschaft. Menschen sind vielleicht in schwierigen Situationen, aber wir sehen jemanden, der diese Hoffnung auf Gott hat, der diese Hoffnung auf Jesus Christus hat, der verzweifelt nicht. Der bleibt im Inneren fest und stark. Auch wenn die äußeren Dinge schwierig sein mögen. Aber es bleibt etwas da, was ihm Trost spendet. Das ist sozusagen die andere Seite der Hoffnung. Ja? Vielleicht auf der einen Seite haben wir eben dieses Glück, diese Freude, aber auf der anderen Seite eben auch genau diesen Trost, den wir manchmal brauchen. An einer Stelle in der Schrift heißt es sogar, diese Hoffnung auf Jesus Christus ist ein Anker unserer Seele. Etwas, was uns unwahrscheinlich stabil macht. Simeon hatte auch ein anderes Privileg. Er betete. Das klingt jetzt vielleicht wie etwas Nebensächliches. Aber wenn man es sich genauer anschaut, dann weiß man, dass genau diese Form der Zweisamkeit etwas Besonderes ist. Er konnte mit Gott reden, und zwar wie mit einem Gegenüber. Er konnte mit ihm reden, als ob es sein eigener Vater wäre. Ja? Und genau das ist auch ein Zeichen dessen, dass hier etwas passiert ist. Wir haben vorher von einer Beziehungshoffnung gesprochen. Wir haben gesagt, die gesamte biblische Geschichte ist in Wirklichkeit auch gekennzeichnet von einer Beziehungshoffnung. Hier ist etwas wahr geworden. Hier kann ein Mensch mit Gott so sprechen, als ob er mit ihm auf Du und Du wäre. Da ist kein Hindernis mehr. Das ist nicht so, wie vielleicht in anderen Formen der Religion, wo man nie weiß, ja, wird Gott mein Gebet erhören? Wird er zum Schluss dann überhaupt sich gnädig erweisen? Wird er mich sozusagen auch dann bei sich aufnehmen? Das ist eine Frage, die viele quält. Und dann muss man halt schauen, dass man irgendwie versucht, gell, diesem sehr distanzierten, diesem sehr fernen Gott gerecht zu werden. Und Menschen plagen sich, tun sich sehr schwer. Es gibt endlose Beispiele, zig Beispiele dafür. Aber hier haben wir jemand, der zutiefst im Herzen weiß, ich kann mit Gott reden wie mit einem Freund. Und mehr noch, Gott antwortet ihm. Das ist so ähnlich wie die Geschichte mit Abraham, wo Gott einmal sagte, als er einen Plan hatte, damals mit Sodom und Gomorra, wo er sagte, sollte ich Abraham nicht sagen, was ich vorhabe zu tun. Das heißt, die Intimität dieser Beziehung ist so stark, dass sogar Gott selbst sich einem Menschen anvertraut. Und all das wird eben bewirkt dadurch, erstens mal, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, dass er gestorben ist am Kreuz und auferstanden. Und dass jeder Mensch, der ihm vertraut, der diese Tatsache für sich im Herzen annimmt, genauso in diese intensive Beziehung zu Gott kommen kann. Simeon ist ein Beispiel dafür. Und zwar ein schönes Beispiel, dass es diese Beziehung gibt. Und wir könnten jetzt viele, viele andere Beispiele noch aufzählen. Wer sich zum Beispiel die Mühe macht, in der Apostelgeschichte zu lesen, der wird beeindruckt sein. Der wird beeindruckt sein von all diesen Phänomenen, die aufgetreten sind, nachdem Jesus erstens einmal auferstanden war, nachdem es eben dieses Pfingstfest gab, diese Ausgießung des Geistes Gottes. Da waren Menschen, die vorher Angst hatten um ihr Leben, die sich versteckten. Und plötzlich gingen sie hinaus in die Öffentlichkeit vor Tausenden von Menschen, um nur eine Sache zunächst einmal zu predigen. Und das war, dieser Jesus Christus, den ihr gekreuzigt habt, der ist wieder auferstanden. Die waren bereit, ihr Leben dafür zu geben. Für diese eine Botschaft. Und die Geschichte ließe sich fortsetzen. Auch bis in die Gegenwart. Es gibt so viele Beispiele, wo Menschen, ich persönlich auch, vielleicht weniger spektakulär, diesen Jesus Christus erlebt haben. Und erlebt haben diese Lebendigkeit dieser Hoffnung. Deshalb zum Schluss. Die Frage der Hoffnung ist keine nebensächliche. Und das möchte ich jetzt Ihnen selbst einfach so sagen. Ich weiß ja nicht, wie Sie heute innerlich gestimmt sind, mit welcher Form der Hoffnung sozusagen Sie hier sitzen. Vielleicht sind Sie enttäuscht. und das ist etwas Schwerwiegendes, vielleicht sogar resigniert. Vielleicht, und das ist in Österreich sehr häufig, gerade in Bezug auf die Fragen der Religion, vielleicht haben sie sich irgendwie zufrieden gegeben mit einer Form des Zynismus. Vielleicht ruft das in ihnen nur noch spöttische Bemerkungen hervor, wenn sie irgendwie Christen umhören und so weiter. Eines darf ich Ihnen klar sagen. Die Hoffnung, die Sie im Herzen haben, oder der Zynismus, den Sie sonst ausleben, das wird Ihr weiteres Leben auf jeden Fall bestimmen. Das ist so. All das, was wir da diesbezüglich im Herzen tragen, das bestimmt nicht nur unser persönliches Leben, sondern es bestimmt meistens eben auch das Leben unseres sozialen Umfeldes, unserer Familie, unserer Partner und so weiter. Es ist nicht gleichgültig, welche Hoffnungen wir im Herzen tragen, was wir glauben und was unsere Ziele sind und worauf wir aus sind. Es wird unser Leben prägen oder es hat es schon geprägt. Und der Schlusssatz, Weihnachten, und das ist unser Thema heute, Weihnachten ist eine große Tür, die aufgegangen ist. Eine große Tür Gottes, die er aufgemacht hat, und zwar in der Person Jesus Christus, um ihnen die Hand auszustrecken und zu sagen, hier ist eine Hoffnung, auf die sie bauen können. Dankeschön.
Lieber Heimo, danke für deine Botschaft heute. Sie haben sicher mitbekommen, dass der Referent sich immer wieder auf die Bibel bezogen hat, vor allem auf das Neue Testament, und darauf auch seine Aussagen aufgebaut hat, was ganz wichtig ist, weil wenn da jemand draußen steht und seine persönliche Meinung zum Besten gibt, wie er das sieht und interpretiert, dann mag das nett und interessant sein, aber dann geht man bei der Tür hinaus und sagt, wow, war mal was Neues, fesch. Die Basis für diese Ausführungen waren Bibelverse. Und vielleicht geht es Ihnen so wie vielen, irgendwo daheim steht dieses Buch, eher weiter oben als wie weiter unten, im Bücherregal, häufig aus Zeiten stammend, wo man nur eine Spur jünger war. Aber vielleicht haben Sie heute auch gespürt, dass da Schätze verborgen sind und dass da Dinge sind und Geschichten sind, die man glaubt zu kennen, die man schon mal irgendwo gehört hat. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte von Simeon, ob die noch präsent war bei Ihnen. Und wenn Sie sich vielleicht gedacht haben, es wäre schön oder es wäre interessant, davon mehr zu erfahren. Nicht vom Heimo Wahler, nicht von der christlichen Gemeinde, nicht von irgendwas anderem, sondern von Jesus und seinem Leben und seinen Worten. Wenn da was aufgekeimt ist, dann möchte ich Sie ganz herzlich einladen, in einen der Bibelkreise, die es im Raum Everding gibt, es gibt mehrere, und dort tut man nichts anderes, als wie gemeinsam hineinzuschnuppern, zu schauen, ob es Antworten auf Fragen gibt, die uns beschäftigen, die wir immer wieder vielleicht verdrängen, die aber gerade zu Weihnachten an die Oberfläche kommen. Und ich darf Ihnen sagen, es gibt große Überraschungen in diesem Buch, wo es um den lebendigen Glauben geht. Und wenn Sie Interesse haben, an einem Bibelkreis dabei zu sein, dann bitte sprechen Sie den Heimo oder mich an, da finden wir sicher eine gute Möglichkeit. Ich wünsche Ihnen und euch zum Schluss gesegnete Weihnachten, und ich denke mir, wer den Schritt gemacht hat und Jesus in sein Herz aufgenommen hat, und das ist wahrscheinlich die wichtigste Entscheidung in unserem Leben, der hat wirklich einen Grund zum Feiern. Völlig egal, was rundherum passiert, ob man in einer guten Position ist, ob sich wohlfühlt oder ob es einem momentan nicht so gut geht, und auch wenn man die Zeitung, die tägliche, nicht dazu, die Berichte in der Zeitung nicht dazu angetan sind, dass man immer jubelt, sondern dass man sich denkt, naja, besser wird es irgendwie nicht. Es gibt etwas, was gleich bleibt, gleich ist und konstant ist, nämlich derjenige, der zu Weihnachten geboren ist. Und in diesem Sinne, gesegnete Weihnachten, alles Gute und ein schönes Jahr.